Guten Morgen, Genosse Elefant. Von Christopher Wilson. Es liest Matthias Köberlin.
Hauptstadt, 1954. Mein Klassenlehrer, Genosse Professor Michail Michailow, sagt, in Amerika gibt's Eis in 137 verschiedenen Geschmacksrichtungen und 376 verschiedene Automodelle. Hier in der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken gibt's nur 5 Automodelle. Alle schwarz. Und Eis schmeckt nach Eis. Oder nach Schokolade. Aber sei es drum. In den kapitalistischen Vereinigten Staaten werden Menschen verachtet. Vor allem Schwarze. Und die Filme handeln bloß davon, wie man reicher als der Nachbar wird, Showgirls küsst und Ausländer abmurkst. Sogar die Komödien. Für uns hier im Vaterland gibt es dagegen Kameradschaft, Gerechtigkeit für alle, Freiheit für alle und dieses andere tolle Dings, das mit einem S anfängt und mit Ismus aufhört. Außerdem noch die Sache mit Ologie am Ende. Und das sogar für Tschechen und Aserbaidschaner. Manchmal selbst für Zigeuner. Oder für Juden. Also weiß ich für meinen Teil, welches das bessere Land ist für Leute und welches für Geld. Nennen Sie mich Juri. Auch wenn ich auf viele Namen höre, auf Juri Neunfinger zum Beispiel oder auf Juri der Bekenner oder Juri der Unsterbliche, aber der vollständige, offizielle Name lautet Juri Romanowitsch Sipit. Ich bin 12,5 Jahre alt und lebe in einer Personalwohnung im Hauptstadtzoo, gleich gegenüber vom Seelöwenteich, hinter der Bisonweide, direkt neben dem Elefantengehege. Und ich spiele gern Klavier, bin aber kein Sergei Rachmaninow, weil nämlich mein rechter Arm verkümmert ist und steif. Deshalb spiele ich meist nur Einhandstücke, wie sie für jene Armee der einarmigen Veteranen geschrieben wurden, die im großen Vaterländischen Krieg eines ihrer Gliedmaße fürs Vaterland hergegeben haben. Ich bin in der Fußballmannschaft der unter 13-Jährigen, also bei den Junior-Pionieren, bin aber kein Lew Jaschin und spiele vierte Reserve, weil ich humple und meine Beine mich nicht rennen lassen. Deshalb hole ich immer die Wasserflaschen. Ich bin gut in Biologie, bin aber auch kein Iwan Pawlow. Ich bin beschädigt, aber nur mein Körper und der Verstand, nicht die Seele, die ist stark und ungebrochen. Als ich 6¼ Jahre alt war, hatte ich das größte Pech. Ich ging gerade über die Jamilowa-Straße, als ein Milchwagen von hinten in mich reingerumst ist, hat mich Kopsibolter durch die Luft gepfeffert, bis ich auf den Boden geknallt bin, Kopf voran, aufs Kopfsteinpflaster. Dann kam hinterrücks die Straßenbahn und ist über mich rüber. Ja, sowas hinterlässt einen bleibenden Eindruck. Aber Papa ermuntert mich immer, das Beste aus meinem Mistgeschick zu machen. Er sagt, in jeder Wand findet sich eine Tür. Und was dich nicht umbringt, macht dich stärker. Wenn man sich bei ihm beklagt, egal wegen was, eine Ungerechtigkeit, Maden im Haferbrei, ein Hieb auf die Nase in der Schule oder weil man sich ein Bein gebrochen oder 50 Kopeken verloren hat, sagt er, tja, da hast du noch Glück gehabt. Es gibt Schlimmeres im Leben. Wie sich herausstellt, hat er zu 3/4 recht. Mit der Zeit sind die Stücke im Kopf wieder zusammengewachsen. Offene Wunden verheilt, Knochen wurden gerichtet. Die Beine sind wieder gesund, im Großen und Ganzen jedenfalls. Nur ein paar Brüche in meinem Hirn sind geblieben, die meisten in der Denkecke, weshalb ich auch keine klare Erinnerung dran habe, was vorher war. In meiner Erinnerung gibt es also immer noch ein paar Löcher. Ich benutze falsche Wörter, kann die richtigen nicht finden oder krieg ihre wahre Bedeutung nicht zu fassen. Fakten fliegen zum Fenster raus. Gefühle gerinnen wie saure Sahne. Die Sinne verknoten sich und dann fällt es mir schwer, mein Wissen zu entwirren. Konzentrieren fällt mir auch nicht leicht. Außerdem heule ich manchmal. Ohne Grund. Naja, ich schluchz eben vor Trauer. Hin und wieder wird mir auch schwindelig und ich fall vornüber. Oder ich sehe helle Lichtblitze in Orange, Gold und Purpur und rieche komisches, ekliges Zeugs. Verbranntes Haar, eingelegten Hering, Carbolsäure, Achselschweiß oder faule Zitronen. Danach werde ich bewusstlos. Mir wurde gesagt, ich zapple dann auf dem Boden, sabbere und gelber Rotz läuft mir aus der Nase. Ja, so ist das, wenn ich einen Anfall habe. Hinterher kann ich mich an nichts erinnern, aber es gibt neue blaue Flecken. Was gut ist, denn so erinnert sich mein Körper an das, was mein Hirn vergessen hat. Manchmal muss ich mir auch eine andere Hose anziehen, meist gleich sofort. Ich bin also eher langsam und vergesslich. Nur in Spiel und Freizeit nicht. Beim Schiffe versenken, hängt die Faschisten, bei Schach oder Dame. Darin bin ich super. Denn da liegt alles, was ich wissen muss, sichtbar und offen vor mir. Weshalb ich einfach spielen kann, ohne mich erinnern zu müssen, was Donnerstagmorgen war, wie viele Seiten ein Dodekaeder hat, wie man Xantippe buchstabiert oder wie die Hauptstadt von Usbekistan heißt. Und so, sagt mein Papa, ist das Trottelige schön im Gleichgewicht mit meiner Cleverness. Ein Potschemutschka nennt er mich. Ein Kind, das zu viele Fragen stellt. Ein Quasselmaul ohne Bremse an der Klappe. Außerdem habe ich noch ein Problem. Und das ist der unglückselige Anblick von meinem Gesicht. Leute starren mich an. Mein Gesicht. Und dann sehen sie was, was gar nicht da ist. Sie beglotzen mich. Stieren wie ein Tier im Scheinwerferlicht. Sie grinsen, ich grinse zurück. Und ehe wir uns versehen, quatschen wir uns in verloren. Alles ist dann zu spät. Papa sagt, die Leute können nichts dafür. Sie sehen das Mitgefühl in meinem Gesicht, finden Herzensgüte in meinen Augen, lesen Freundschaft aus dem Schlitz meines lächelnden Mundes. Und ist das zu fassen? Sie glauben, mir läge was an ihnen. Obwohl sie totale, absolute, hundertprozentige Fremde sind. Sie denken, sie kennen mich. Von irgendwoher. Nur woher? Das wissen sie nicht mehr. Papa sagt, mein Aussehen ist ein Betrüger, ein schamloser Lügner. Er sagt, dass ich, auch wenn ich in vieler Hinsicht ein gutes Kind bin, sehr freundlich, nicht halb so gut bin, wie mein Gesicht es andeutet. Papa sagt, mein Gesicht sei eine Laune der Vererbung, da sich zwei gewöhnliche Eltern zusammengetan haben und was Extremes und Auffälliges dabei herausgekommen ist. Ähnliches kennt man von Motten, Orchideen und mexikanischen Schwanzlurchen. Er sagt, mein Gesicht sei das Beste an mir, geradezu preisverdächtig. Er sagt, mein Lächeln sei unbeschwert und offen, mein Gesicht nett, mit regelmäßigen Zügen, der Blick direkt, aber sanft, was mir ein liebes, fürsorgliches Aussehen verleihe. Das allerfreundlichste Gesicht, das man sich nur wünschen kann. Ein Gesicht, das jeden zu lieben scheint, der es anschaut. Papa sagt, es sei ein Gesicht wie gemalt vom italienischen Künstler Sandro Botticelli. Hätte der einen Engel von seiner besten Seite zeigen wollen, wie der sich gerade beim lieben Gott einschmeichelt. Es macht mir Ärger, mein mitfühlendes, weit offenes, lächelndes Gesicht. Papa sagt, ich hätte eine wahrhafte Begabung dafür, mich unnötig und leichtsinnig in die privaten Angelegenheiten anderer Leute einzumischen. Außerdem stellt er fest, dass ich trottelig bin. Blöder als blöd. Und dass ich rede, ohne erst nachzudenken. Psst, sagt er ständig. Blödmann. Er sagt, als mein Kopf auf die Pflastersteine der Jemilowa-Straße knallte, sei jedes Fitzelchen Furcht aus mir herausgeschüttelt worden. Jetzt sind meine Frontallappen komplett leer, sagt er. Mein gesunder Menschenverstand verschwand gleich danach, dicht gefolgt von meinem Taktgefühl und dann von meinen Hemmungen. Natürlich gibt es eine Bezeichnung für meinen Zustand. Ich leide an Impulsivität, hervorgerufen durch ein zerebrales Trauma. Was nur heißen soll, dass ich viel rede, mich viel bewege. Jede Menge Fragen stelle, mich rasch entscheide und aus einer Laune heraus handle, neue Lösungen für Probleme finde, ohne nachzudenken, Unhöfliches sage und Leute unterbreche, wenn sie sich irren, dass ich ständig mit Sachen rausplatze, immer wieder meine Meinung ändere, komische Tiergeräusche von mir gebe, viel Gefühl zeige, schnell ungeduldig werde und überraschend agiere. Damit bin ich wie andere Leute, nur wie viele andere Leute in einem. Und ich freunde mich schnell an, mit Menschen und mit Tieren. Ich rede gern, mit allen und allem, mehr oder weniger. Und ich lerne gerne neue Tiere kennen. Vor allem Exemplare einer Rasse, mit der ich bislang noch nicht das Glück hatte, reden zu können. Ich helfe gern, selbst Fremden. Schließlich sind wir alle Kumpel und Genossen auf der Welt, um uns gegenseitig zu helfen und irgendwie miteinander klarzukommen. Insbesondere provoziere ich, was man... Leute erzählen mir zu viel von sich, nennen könnte. Auch wenn's geheim und beschämend ist, Dinge betrifft, die man nie hören wollte oder zu hören erwartete und womöglich ein gut gehütetes Geheimnis sind, von denen keiner der Betroffenen was weiß. Wie eine Beichte. Nur schlimmer. Ein Magnet zieht Eisenspäne an. Ich Geständnisse. Ganz stark. Aus allen Richtungen. Ich brauche bloß mein Gesicht in der Öffentlichkeit zu zeigen und völlig Fremde stellen sich in einer ordentlichen Reihe an, wie in einer Warteschlange für Quass, um mir ihre Geheimnisse ins Ohr zu träufeln. Oft aber werden ihre Bekenntnisse widerlich. »Ich bin ein nutzloser Alkoholiker«, sagt einer. Oder Ich betrüge meine Frau jeden Donnerstagnachmittag mit der schielenden Ludmilla aus dem Farbendepot. Ihre Brüste riechen nach Terpentin. Sie ist übrigens die Frau meines Bruders. Oder ich habe Igor Vilodin umgebracht, habe ihm den Schädel mit einem Spaten eingeschlagen. Oder ich war das, der die Briefmarken aus dem Safe im Büro der Fahrradfabrik geklaut hat. Manchmal laufen sie schamrot an. Gelegentlich schluchzen sie auch, ziehen schreckliche Grimassen oder fuchteln wie wild mit ihren Händen. Dann muss ich sagen, tut mir leid, aber sie verwechseln mich mit meinem Gesicht. Das ist viel freundlicher, als ich es bin, nur kann man ihm nicht trauen. Natürlich mag ich sie, aber ich kann mich nicht den Problemen von allen Menschen annehmen. Nicht immer zu. Ich habe mein eigenes junges Leben zu leben. Außerdem, sage ich, müssen Sie sich keine Sorgen machen. Alles in allem gesehen stehen die Dinge nie so schlecht, wie man meint. Was geschehen ist, ist geschehen. Was einen nicht umbringt, macht einen härter. In jeder Wand findet sich eine Tür. Machen Sie das Beste aus Ihrem Mistgeschick. Man ist, wer man ist, in diesem Leben, und man ist anders als alle anderen. Ein anderes Leben als dieses gibt es nicht. Also muss man sich zusammenreißen und weitermachen. Tante Natascha sagt, wie Raskolnikow in Schuld und Sühne, will jeder in seinem Leben etwas gestehen, weil sie verstanden werden und Vergebung finden wollen. Und seit Lenin Gott abgeschafft hat, gelobet sei der Herr, möge er in Frieden ruhen, müssen sie sich wen anders suchen, einen, der ihnen näher ist. Also entscheiden sie sich für mich.